Und dazu grüßt Sie herzlich Gregor Dornis. Pater Francisco Sunderland kommt aus Mexiko. Er ist Legionär Christi dieser Ordensgemeinschaft. Kunst und Gebet, das Thema von Pater Francisco Sunderland, wo es darum ging, dass ja Christen immer schon versucht haben, Gott auch durch die Kunst zu verstehen. Und das war in der Kirchengeschichte nicht immer ganz unumstritten. Da hat es doch einige Auseinandersetzungen gegeben. Davon werden wir heute auch einiges hören. Und warum und mit welchen theologischen, mit welchen biblischen Argumenten die Kirche sich sehr offen gezeigt hat für Kunst, für bildliche Darstellung. Das hören wir heute in diesem ersten Vortrag von Pater Francisco Sunderland, Kunst und Gebet, Pater Francisco Sunderland.
In dieser Fortbildung werden wir lernen, warum wir Bilder des Glaubens anfertigen lassen und was die verschiedenen Konzile der Kirche über sie festgestellt haben. Wir werden versuchen, das Verständnis von Gott, das diese Lehre begründet, zu vertiefen. In einem Kontext, wo die Autorität der Kirche und sogar ihre Theologie immer wieder in Frage gestellt wird, ist ein philosophisches Studium von diesen Bildern mehr als notwendig. Welche Rolle spielen Wahrheit und Schönheit als Zugänge unseres Verstandes und Willens zur Botschaft von diesen Bildern? Zuletzt werden wir Beispiele von heiligen Bildern betrachten und uns, als wir einige von ihren Geheimnissen zu entdecken versuchen, von ihnen überraschen lassen. Also wir haben 4 Einheiten, um das zu tun. Und die erste Einheit heißt die Kirche und die heiligen Bilder. Also wir werden sehen, dass es wesentlich 3 Konzile der Kirche gab, die sich über die heiligen Bilder geäußert haben. Und zwar Nicea den Zweiten, das war im Jahr 727, und dann Konzil von Trient im 16. Jahrhundert und dann den Zweiten Vatikanischen Konzil. Und warum ist es wichtig, mit diesen Konzilen anzufangen oder mit dieser Theologie über die heiligen Bilder? Warum sollen wir das lernen oder warum wollen wir uns diese Fortbildung in diese Richtung machen? Die Antwort ist sehr klar. Also weil es geht um, was wir glauben. Es geht um diese katechetische Einheit, die uns zeigt, also wir machen den Glauben nicht neu. Also was ist, was wir über diesen heiligen Bildern, diese Lehre von den heiligen Bildern, worin besteht es? Also im Zweiten Konzil von Nicea hatte einen klaren Ziel und das war eine offizielle Aussage beziehungsweise ein offizielles Dokument über die Bilder zu eröffnen. Und das hat im Herbst 727 stattgefunden. Und die sagen, also die Väter, die Bischöfe, die da teilgenommen haben, die haben gesagt, dass den Referenzpunkt für die heiligen Bilder ist das kostbare und lebendig machende Kreuz. Gleichweise ehrenvoll und heilig sind die folgenden Bilder. Der Herrgott und unseren Herrn und Retter Jesus Christus. Die allerreinste und heilige unsere Frau, die Mutter Gottes. Die ehrwürdigen Engeln, alle Heiligen, die Seelen der Lebenden. Also was ist mit diesen Seelen der Lebenden gemeint? Vielleicht, wenn Sie in Rom gewesen sind, in diese großen Urbasilika, die Basilikas da in Rom, haben Sie vielleicht gesehen, dass es gibt in diesen Mosaiken einige Figuren, einige Heilige, die haben diesen Heiligenschein, also rund. Und dann, wenn Sie aufmerksam sind, Sie werden sehen, dass es gibt einige, die haben so einen Heiligenschein, aber es ist nicht rund, sondern es ist wirklich ein Quadrat. Und das bedeutet, dass es war jemand, der noch damals am Leben war. Und dann, er hat sich erhofft, auch in diese Gemeinschaft der Heiligen in der Ewigkeit zu kommen. Weil in der Gemeinschaft der Heiligen sind wir alle Mitglieder der Kirche. Also es ist die Gemeinschaft von den Menschen, die in der Gnade Gottes sind. Aber auf jeden Fall, er war noch am Leben. Und deswegen hat schon der Konzil von Nicea II. Gesagt, dass das möglich wäre. also die Seelen der Lebenden. Dann ein Kirchenväter, die besonders wichtig für diese Lehre vom heiligen Bildern ist, ist der heilige Johannes von Damaskus. Der heilige Johannes von Damaskus ist zwar bei uns Katholiken von der lateinischen Ritus gekannt, aber er ist besonders in Ehren gehalten bei den Orthodoxen und die orientalen Kirchen. Er ist wichtig, weil der heilige Johannes von Damaskus ist wirklich als Theologe sehr tief gegangen und sagte, warum dürfen die heilige Bilder sein? Weil Sie wissen, zur Zeit von Nicäa II. Gab es die sogenannte ikonoklastische Bewegung. Viele Eifrigen, also sogenannte Eifrigen von der Schrift, also die haben im Alten Testament viele Stellen gefunden, wo es deutlich gesagt wird, du sollst dich keine Bilder und so weiter. Also ich gehe nicht jetzt durch die Stellen, aber es gibt diese Stellen und dann viele Mitglieder von der Kirche damals haben sich aufgeregt und die haben gesagt, die heiligen Bilder dürfen nicht sein. Also wir sollen die alle zerstören und tatsächlich haben die zerstört und kaputt gemacht. Und ein Problem damals war, dass der Kaiser, der katholische Kaiser, der christliche Kaiser, war auf ihrer Seite. Und deswegen war es noch heftiger, dieser Angriff gegen heilige Bilder und gegen Mönche, weil die waren hauptsächlich Mönche, die diese heilige Bilder gemalt haben. Zahlreiche von diesen Mönchen sind auch nach Italien geflüchtet. Die haben da Kloster gegründet in Süditalien und die sind auch bis zum Rom gekommen, wo es noch heute in Grotta Ferrata, südlich von Rom, gibt es ein Kloster, wo die byzantinische Liturgie gefeiert wird, der ist eigentlich nie von der katholischen Kirche getrennt worden. Es ist nicht von diesen byzantinischen, die zurück zur katholischen Kirche gekommen sind, sondern die sind von diesen Auswanderung von die damalige Griechenland oder der griechische Reich und die sind näher zum Papst gekommen, weil die Päpste haben immer diese heiligen Bilder nach der richtigen katholischen Lehre verteidigt. Und der heilige Johannes von Damaskus sagt zu den Künstlern, mit deinem Kunst, du sollst ausdrücken, was eigentlich den Willen Gottes ist. Weil er denkt, wenn Gott wollte sich sichtbar machen, und fragen wir uns, wie ist das, dass Gott wollte sichtbar machen? Er wollte sich sichtbar durch seinen Sohn machen. Oder in seinem Sohn. Die Menschwerdung unter anderen Konsequenzen hat das folgende Konsequenz gebracht. Wir dürfen Gottes Antlitz schauen. Also ganz, ganz deutlich, er hat das Antlitz eines Menschen. Und Jesus Christus in diesem Kontext ist der allererste heiliges Bild, weil in Jesus Christus sehen wir der Gott, der unsichtbar war seit den Anfang für uns Menschen. Wir wissen, dass es gibt einen Gott, aber wir haben sein Antlitz nicht betrachtet. Nicht einmal Mose hat das Antlitz von Gott betrachtet, weil Mose laut dieser ersten Bücher der Bibel hat sich erwünscht, dass ich dein Antlitz betrachten könnte. Und dann, er war wirklich ein Freund von Gott, aber Gott sagte, du wirst mich betrachten, aber von dieser Grote wirst du meinen Rücken sehen. Und er hat den Rücken vom Gott gesehen, aber sein Antlitz dürfte ihn nicht sehen, weil er ist auch nicht ins heilige Land gekommen. Und das bedeutet theologisch, er ist nicht wirklich zu diesem Neuen Testament gekommen. Er ist wirklich nicht zu dieser Zeit von Jesus. Also er hat nicht so Jesus von Antlitz zu Antlitz gesehen. Und das ist genau der Grund, warum wir doch heilige Bilder machen können. Mit Jesus Christus ist es nicht nur, dass er ist Jesus und wir betrachten ihn, die Person von unserem Herrn Jesus Christus. Aber das Geheimnis von Jesus Christus hat in unsere Zeiten, also das heißt, nachdem er gekommen ist, auf verschiedene Weise sich ausgedrückt. Also Jesus ist im Berg Tabor gewesen. Und deswegen, wir betrachten nicht nur Jesus, sondern wir betrachten Jesus im Berg Tabor. Und wir betrachten Jesus im Berg Tabor mit den Leuten, mit denen er war. Mit Petrus, mit Johannes, mit Jakobus. Und dann Jesus ist auch in Bethlehem gewesen, als Baby. Und dann wir betrachten Jesus, das Antlitz seines Babys, der eigentlich Gott ist. Und wir betrachten ihn und wir betrachten Maria, die dabei war, der heilige Josef, der Esel, die Kuh, Engeln. Also Jesus ist in Kontakt mit der Welt gekommen und hat zur ganzen Welt eine ganz neue Dimension gegeben. Und eine ganz neue Dimension, die unter anderem die Welt eine große Würde gibt, also eine Würde, eine zusätzliche Würde zur Schöpfung. Schon die Schöpfung ist eine große Würde für die Welt wegen des Schöpfers. Also die sind von Gott geschaffen. Deswegen sind sie nicht unbedacht geschaffen. Also weil Gott tut nichts umsonst. Aber jetzt, die Welt hat so eine zusätzliche Würde bekommen, indem Jesus Christus diese Welt gesehen hat, Jesus Christus unsere Speisen gegessen hat und deswegen unsere Speisen sind für etwas richtig erklärt. Die Blumen hat Jesus betrachtet, er hat auch Gleichnisse mit Blumen gemacht oder die Wolken hat Jesus gesagt. Er hat vielleicht auch, ja, also sicherlich hat er Regen gesehen und alles Mögliche hat er erlebt. Und deswegen die ganze Schöpfung ist auch in Jesus Christus für richtig erklärt, in den heiligen Bildern zu kommen. Und das sagt in seinen Büchern und in seinen Gedanken der heilige Johannes von Damaskus. Es geht um das Geheimnis der Menschwerdung. Ja, und womit werden diese Bilder angefertigt nach dem Konzil von Nicea? Die werden mit Farbstoff angefertigt, mit Mosaik, das sagt schon dieser Konzil. Oder alle anderen Stoffe, die ist konsequent mit was die heilige Kirche von Gott sagt. Also so steht's im Konzil. Und dann, wo werden die angefertigt? Also die werden angefertigt in liturgische Gefäßer und Gewänder. Ja, kürzlich habe ich so ein ganz schönes Messgewand bei der Knallenkapelle in Altötting getragen. Und dann der Messner hat auch gesagt, ja, man merkte, wie viel die Menschen gebetet haben, bevor die diese Messgewänder angefertigt haben, weil es war wirklich wunderbar. Die werden auch in Mauern angefertigt, Häuser, Straßen und so weiter. Weil wenn jemand fragt, dürfen diese Madonnenbildern oder Madonnenstatuen, die sind überall, zum Beispiel in Franken, in Unterfranken gibt es so viele, also fast in jedes drittes Haus hat ein Bild von der Mutter Gottes. Also das ist wirklich Madonnenland. Da können sich die Menschen fragen, aber dürfen diese Bilder hier sein? Sollten die nicht in der Kirche kommen und nur in der Kirche bleiben? Ja, natürlich nicht. Also es steht hier schon im Nicäer II., im Jahr 727, dass die dürfen da kommen. Angesichts des Bildes tut der Gläubiger keine Latria-Tat. Also, weil der Konzil meint wirklich, dass die Anbetung als solche, Anbetung, wird nur dem dreifaltigen Gott vorbehalten. So ist es nicht, dass wenn wir ein Bild machen, wir beten dieses Bild an. Also wir denken, dass die Mutter Gottes oder dass die Heiligen Götter sind und wir zurück zum Paganismus gekommen sind und dann wir machen von diesen Statuen oder von diesen Bildern unsere Götter. Das glauben wir nicht und das ist wirklich nicht ein richtiges Verständnis, was die Gemeinschaft der Gnade bedeutet und wie Jesus Christus uns seine Gnade vermittelt und uns in seine Natur teilnehmen lässt. So laut den zweiten Brief vom Petrus im Kapitel 1. Also was ist Gnade? Gnade ist Teilnahme am Natur Gottes. Und deswegen, wenn wir zu einem Heiligen als Fürsprecher beten, wir beten wirklich zu Jesus Christus. Weil wir sind fest überzeugt, dass Jesus Christus in uns lebt. Und das ist, dass Jesus Christus in uns lebt. Nur natürlich müssen wir erklären, wie wir das glauben. Aber dass Jesus Christus in uns lebt, also das teilen auch die Freikirchler und die evangelische Kirche. Also natürlich, wir glauben das auf eine ganz andere Weise, wie die das glauben. Aber diese Tatsache, Jesus Christus lebt in uns, noch mehr, wie so sehr lebt Jesus Christus in diesen Heiligen. Und die sind in Gemeinschaft mit Jesus und dann die sind in eine Gemeinschaft mit Jesus gekommen, wo es nicht mehr verletzbar wird, diese Gemeinschaft. Weil die sind zu einem Zustand gekommen, wo die nicht mehr sündigen können. Wir alle, die hier in diesem Saal sind, wir alle können in 2 Minuten sündigen. Also so sind wir. Also wir sind noch nicht zum Ziel gekommen. Wir müssen noch, wie Paulus das nennt, den guten Kampf kämpfen. Und das ist vor allem ein Kampf gegen die Sünde. Das ist der große Feind, ne? Die Sünde. Und deswegen, das berechtigt uns auch, diese Bilder zu machen. Vor dem Bild, die Konzilväter nennen das, dass wir vor dem Bild sind, ad osculum et ad honorarium. Und das wird übersetzt so, wir haben vor diesem Bild Wohlwollen und Ehre. Das ist Wohlwollen und Ehre, dass wir vor einem Kelch auch haben. Stellen Sie sich vor, dass wir haben hier einen Messkelch, wir haben das so in der Kaffee- und Kuchenzimmer und dann, wir trinken auch Kaffee aus diesem Kelch. Ja? Also natürlich, Jesus Christus ist nicht da in diesem Moment, aber zu uns kommt das ein bisschen so anstößig, sowas zu hören oder sowas zu denken. Wir sagen, das ist schon geweiht. Ja? Und diese Menschen sind ganz zu Gott geweiht. Und Gott hat die so als heilig angenommen in diese Gemeinschaft der Kirche, diese triumphierende Kirche im Himmel. Also es ist nicht einfach etwas anders. Und deswegen haben wir Wohlwollen und Ehre dir gegenüber, genau wie den Konzil das sagt. Bilder sind da zu erinnern und nachahmen die dort fortgestellt sind, laut Konzil. Gottesdienstäußerungen ist es auch ein Thema von den Konzil. Also jedes Mal, dass wir liturgische Äußerungen machen, die Bilder sind auch dafür. Kunst, Kreuz, Evangelien, Kirchen, Weihrauch. Und dann, der Konzil hat einige Argumente, warum dürfen die sein? Und dann der Konzil sagt, erstens, die dürfen sein, weil es ist die Überlieferung der Kirche. Wir haben eine Tradition und das haben die Kirchenväter immer gelehrt. Schauen Sie mal, das sagt der Konzil im Jahr 727. Und dann die sagen, das ist schon unsere Tradition. Ohne zu wissen, dass die in diesem Moment, oder doch wissend, dass die in diesem Moment auch ein Teil dieser Tradition wurden. Weil die Tradition hat es nicht aufgehört. Also der Heilige Geist ist da bei seiner Kirche bis zum Ende und Jesus Christus lebt in seiner Kirche. Und dann ein zweites Argument ist die Heilige Schrift durch den heiligen Paulus, besonders im 2. Korintherbrief 17 und im 2. Thessalonischer Brief 2,14. Sie können später lesen, was da steht, aber nur, dass Sie wissen, dass die haben auch Argumente aus dem Heiligen Schrift genommen. Aber was der Konzil hier tut, ist eigentlich ganz kohärent mit der Lehre der Kirche. Und zwar für ein Konzil der Kirche, sola scriptura, also allein die Heilige Schrift, ist nicht das endgültige Argument. Also das heißt, es ist ein endgültiges Argument, es ist ein starkes Argument, aber das nicht alles. Also die Konzilien auch nützen, was die Kirche immer gelehrt hat. Und eigentlich dieses Argument von der Überlieferung ist zuerst gekommen, weil die Kirche hat so die Bibel betrachtet, als die Bibel stammt auch aus dieser Überlieferung. Also der Neue Testament ist von den Aposteln geschrieben. Also das heißt, die Apostel Johannes haben nicht das Neue Testament gelesen. Die haben das Neue Testament mit Gott, also Gott hat das Neue Testament durch die geschafft. Also das heißt, es gibt keine vollkommene Bibel ohne die Überlieferung der Kirche. Also ich weiß nicht, ob Sie dieses logische Argument sehen, aber deswegen sind diese Argumente auch sehr, sehr wichtig für uns. So, Zusammenfassung vom Konzil. So, die 8. und letzte Sitzung ist von Irene, die Kaiserin, und ihr Sohn besucht worden. Also der Sohn war noch zu klein und deswegen die Kaiserin Irene war die Regentin. Also sie hat für den Sohn regiert. Diese Sitzung nahm statt im Schloss Magnaura. Über 300 Bischöfe, geleitet von 2 päpstlichen Legaten, unterschrieben. Keine neue Lehre, nur eine Bestätigung von der Lehre der heiligen und seligen Kirchenväter, die neue Häresie abweisend. Was ist diese neue Häresie? Dieser Ikonoklasmus. Also das heißt, machen wir die Bilder kaputt. Dann auch ein sehr wichtiger Kirchenväter, dessen Lehre auch diesem Konzil sehr viel geholfen hat, ist der heilige Basilius. Der heilige Basilius auch äußert sich, warum wir diese Bilder machen können oder dürfen. Er kommt genau zu diesen Argumenten vom heiligen Johannes von Damaskus. Und zwar, wir dürfen Gott betrachten im Sohn, weil Gott wollte, dass wir ihn betrachten. Und wer betrachtet den Sohn, betrachtet den Vater. Und das sagt nicht nur der heilige Basilius, das sagt Jesus Christus selbst. Ja, und er sagt, quoniam rex dicitur et regis imago non autem duo regis. Und das ist ein Argument über die 2 Könige. Also, oder nehmen Sie den Beispiel von einem Foto von einem Kind von Ihnen. Ein Sohn, eine Tochter oder eine Nichte oder ein Neffe. Und dann, wenn Sie sehen diese Foto, Sie sagen nicht, es gibt diese Foto und ich liebe die Person in diese Foto und unabhängig, es gibt auch meine Nichte oder mein Sohn oder meine Tochter. Also so denken wir nicht. Also wir lieben unseren Sohn oder unsere Tochter und unsere Nichte im Foto, weil wir einfach, diese Foto uns hilft im Kontakt, im seelischen Kontakt mit unseren lieben Leuten zu kommen. Und das ist auch ein Argument, die benutzt worden ist. So, der heilige Johannes von Damaskus, eine kleine Zusammenfassung von dieser Theologie. Also, die Bilder, heilige Bilder anzufertigen, ist ganz nach der heiligen Schrift. Dann, es gibt eine Analogie der Bilder. Diese Analogie der Bilder bedeutet, ich muss ein bisschen in Latein lesen, Entschuldigung. Videmus si quidem in creatis rebus imagines, quae sub oscure nobis revelationes divinam indicant. Und er sagt, schon in der normalen Schöpfung, was wir sehen, also ein Baum hilft uns zu denken, ja, wenn es gibt ein Geschöpf, dann es gibt ein Schöpfer, logisches Argument. Und wenn wir richtig denken, wir können nur einfach über diesen Fenster, also über diesen Hügel und den Wald sehen und wir können sofort auch sagen, ja, es gibt Schöpfung, tatsächlich. Wenn es Schöpfung gibt, es gibt Schöpfer. Ein bisschen so wie, es gibt einen Sohn. Und wenn es gibt einen Sohn, es gibt einen Vater. Ja. Dann der Heilige Geist ist ein bisschen schwieriger, es ist doch eine Wahrheit, aber es ist so einfach zu denken, wenn es gibt einen Sohn, es gibt einen Vater oder umgekehrt, wenn es gibt einen Vater, es gibt einen Sohn, wenn es gibt eine Schöpfung, es gibt einen Schöpfer. Und dann er sagt, wenn wir schon durch diese Geschöpfe zu einem Gott kommen, wie viel mehr kommen wir durch den Sohn zum Vater? Weil der Sohn ist der Abbild Gottes. Und dann, Gott hieß die Materie des Universums gut und schuf sie, damit wir zu ihm gelangen könnten. Ich habe vielleicht einmal in einem Einkehrtag diese Erfahrung, dass ich in Lourdes gemacht habe. Und zwar, ich habe auch das Allerheiligste Sakrament tragen dürfen in Prozession und dann unten zum Pius Basilika unten und dann den Segen mit dem Allerheiligsten zu allen Anwesenden spenden. Und als ich also mit diesem großen und auch schwierigen Monstranz gelaufen bin, ich habe nur die Eucharistie vor Augen gehabt. Und dann ich ging und ich habe so gedacht, diese Eingebung, habe ich gedacht, ja, genau für diesen Moment hat mich meine Mutter zum Gehen gelernt. Also gibt es wirklich eine bessere Art und Weise, die Beine zu benutzen? Oder wenn man auf den Ambo steht und man spricht, eine Predigt oder genau in diesem Moment, dass ich mit ihnen über göttliche Dinge spreche, über die heiligen Bilder. Ich denke, habe ich nicht deswegen zu reden gelernt? Also gibt es für die Sprache eine wichtigere Aufgabe, als über Gott zu reden? Oder ich freue mich, dass ich auch als Mexikaner Deutsch sprechen kann, ein bisschen, also mit Fehlern, aber doch kann ich diese Botschaft vermitteln. Und er sagte, warum habe ich überhaupt Deutsch gelernt, wenn nicht für dieses Moment und für solche Momente? Und das ist genau auch ein Argument von den heiligen Bildern. Er sagte, wenn es gibt Kunststoff in der Welt und wir nützen Kunststoff, um unsere Wände zu malen oder auch um, ich weiß nicht, ein Porträt von einer Tante zu malen, also was für eine Würde Kunststoff für eine so hohe Aufgabe zu nützen und das über Gott und über seine Sachen zu berichten auch. Weil die heiligen Bilder, und es ist gut, dass wir jetzt in diesem Punkt gekommen sind, die heiligen Bilder haben mehrere Aufgaben, aber wesentlich zwei. So, die heiligen Bilder sind da, um uns über den Glauben zu berichten. Und zwar, die lehren uns etwas über unseren Glauben. Und diese theologische Dimension von den heiligen Bildern wird immer da sein, auch wenn wir nur ein Bild von der Mutter Gottes in einer Ikone sehen. Es ist nicht nur die Mutter Gottes und Jesus in dieser Ikone, sondern es gibt so eine ganz tiefe theologische Aussage. Und alle Orthodoxen werden sagen, da ist unser ganzes Glauben zusammengefasst. Oder eine ganz wichtige Botschaft von unserem Glauben zusammengefasst. Man muss nur lernen, wie man das sieht. Die haben auch diese katechetische Dimension. Die lehren uns etwas über den Glauben. Und zweitens, die haben eine mystische Dimension, die heiligen Bilder. Und zwar, wenn wir die heiligen Bilder betrachten und wir die Geheimnisse Gottes und Gottes Wirkungen in seiner Kirche auch betrachten, durch die Heiligen auch und so weiter, unser Geist erhebt sich oder sollte, also das wäre eine Funktion, ein Ziel von den heiligen Bildern. Unser Geist erhebt sich und der Geist möchte näher zu Gott kommen. Also es empfindet diesen Wunsch, diesen geistigen Wunsch, näher zu Gott zu kommen. Und dies sind die zwei Funktionen von den heiligen Bildern. Dann noch ein Argument von Johannes von Damaskus ist die Tatsache, dass die Kirche ist sakramental. Und was bedeutet, dass die Kirche sakramental ist? Alle Sakramenten der Kirche, nennen sie das Taufe oder Krankensalbung oder Beichte, sind ein spürbares Zeichen von einer unspürbaren Realität. Was ist diese unspürbare Realität? Die Gnade. Also es gibt die Gnade in der Beichte, dass ich komme in Einheit mit Gott, also das heißt, ich nehme teil an der göttlichen Natur durch die Gnade, aber die spezifische Gnade dieses Sakrament ist, dass durch die Lossprechung, also durch alle Elemente, die machen eine gute Beichte und durch die Lossprechung, also Durchsprechung inklusive, werden meine Sünden vergeben. Das ist die Gnade, aber das sehe ich nicht. Also das ist ein Geheimnis des Glaubens, das glaube ich, aber ich habe meine Sünde nicht so physisch gesehen, Ich weiß, dass die da waren, ne? Aber ich habe meine Sünde nicht physisch gesehen und ich sehe nicht jetzt physisch, dass die Sünde nicht mehr da sind. Aber ich bekomme doch ein spürbares Zeichen. Und dieses spürbare Zeichen ist auch die Stimme, die wir aus Glauben für die Stimme Gott erklären, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann die Seele spürt physisch auch diese Vergebung. Und das ist ein Sakrament, auch in der Einheit mit Gott. Gott weiß, wie wir in Einheit mit ihm kommen, aber in der Kommunion, in den Gestalten von Brot und Wein, spüre ich auch in meinem Mund, dass Gott und ich sind eins, dass er nimmt mich zu sich. Und so sind alle Sakramente. Und deswegen die Bilder sind voll in diese Dynamik, diese sakramentale Dynamik. Also ich sehe etwas, also auch meine Sinnen sind engagiert und ich komme woanders, also eine andere Realität. Also die Mutter Gottes ist nicht diese Statue, die wir da haben. Sie ist nicht die Mutter Gottes. Aber diese Statue hilft mir, zur Mutter Gottes zu kommen. Und das ist es, so eine sakramentale Realität sozusagen. Es gibt ein spürbares Zeichen, aber es gibt eine unsichtbare Realität, die da hinten ist. Aber die Realität ist noch realer, wenn Sie mich diese Ausdruck erlauben. Die Realität ist noch realer als der Zeichen. Aber wir leben in einer Welt, wo der Zeichen alles ist. Und das Problem ist, dass wenn wir den Zeichen zu das Ganze machen, kommen wir in diese Götzenliebe, weil es gibt nichts anders. Und das ist auch die Mentalität der Welt. Also es gibt nichts anders als Autos, es gibt nichts anders als Häuser, es gibt nichts anders als Reisen. Also man kommt nicht zu was da hinten ist. Es ist schwierig, das, was da hinten ist. Aber wir durch unseren Glauben wissen, dass was da hinten ist, ist noch größer. Ist noch besser, aber kein Vergleich. Das ist nur die Andeutung für etwas, die viel größer ist. Ich möchte nur etwas von Josef Ratzinger. Er war der Leiter der Kommission fürs Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Und die ganze Nummer 5 vom Kompendium ist eine Einleitung für die Bilder. Und ich lese das, weil es zeigt uns, wie wichtig unsere heiligen Bilder sind. Da schreibt Josef Ratzinger: Ein drittes Merkmal besteht in der Verwendung einiger Bilder, mit denen die Gliederung des Kompendiums verdeutlicht wird. Sie stammen aus dem überaus reichen Erbe des christlichen Ikonographie. Vor der jahrhundertelangen Tradition der Konzilien lernen wir, dass auch das Bild Verkündigung des Evangeliums ist. Die Künstler jede Epoche haben die herausragenden Ereignisse des Heilsmysteriums den Gläubigen zum Betrachten und Bestaunen dargeboten und sie im Glanz der Farbe und in der Vollkommenheit der Schönheit zur Darstellung gebracht. Dies ist ein Zeichen dafür, dass das sakrale Bild in der visuellen Kultur von heute viel mehr als das Wort ausdrücken vermag, weil es in seiner Lebendigkeit die Botschaft des Evangeliums äußerst wirksam zur Sprache bringt und weitergibt. Und dann, es gibt mehrere Nummern im Katechismus der katholischen Kirche, die über die Bilder sprechen und vor allem im liturgischen Kontext. Also im liturgischen Kontext denke ich an Nummer 1159, so 1159, wo es sagt, dass Menschwerdung ist die Grund von den heiligen Bildern nach Johannes von Damaskus. Er wird da auch erwähnt. Und 1160, um die frohe Botschaft zu verkünden. Also die sind da, um die frohe Botschaft zu verkünden. Der Katechismus nimmt von Nicäa den Zweiten, sagt genau, wer soll da dargestellt werden. Personen, Christus auf eine Ebene und dann die Mutter Gottes mit den Heiligen auf eine andere Ebene, indem sie zu Christus beziehen. Das war 1160 vom Katechismus. Und dann im Kompendium 240 Das Bild Christi ist die liturgische Ikone schlechthin. Andere Bilder, die Maria und die Heiligen darstellen, sind Zeichen für Christus, der in ihnen verherrlicht wird. Und dann der Katechismus spricht auch über die, was ich mystische Funktion der Bilder genannt habe. Und zwar im Nummer 1162 steht: Schönheit und Farbe fordern das Gebet. Nummer 2705, die Bilder werden vorgestellt als Hilfsmittel der christlichen Meditation. Dann der Katechismus der katholischen Kirche spricht auch über die Bilder im schöpferischen Kontext, wie wir auch das hier gemacht haben. Und in 1151 steht: Bei seinen Predigten gebraucht Jesus, der Herr, oft Zeichen aus der Schöpfung, um die Mysterien des Reiches Gottes zu veranschaulichen. Zusammenfassend: Der Katechismus der katholischen Kirche gibt uns genug theologischen Elemente, um die heiligen Bilder und ihren zwei Hauptzwecken zu verstehen, Katechese und Gebet. Und dann noch eine Kleinigkeit über Romano Guardini. Der Romano Guardini sagt in ein sehr gutes Buch, also das ist eine meiner Lieblingsbücher von allen Zeiten wirklich, es ist so gut geschrieben von Romano Guardini, heißt Religiöse Gestalten in Dostojewskis Werk. Der Romano Guardini schreibt da: Schönheit ist die Weise, wie das Sein für das Herz Angesicht gewinnt und redend wird. In ihr wird das Sein liebesgewaltig, und dadurch, dass es Herz und Blut berührt, berührt es den Geist. Darum ist die Schönheit so stark. Sie thront und herrscht mühelos und erschütternd. Nachdem aber die Stunde da ist, hat sie Macht der Verführung. Sie scheint zu übermächtigen wie im Spiel, weil das Bild des schönen Seins unmittelbar das Innerste berührt und entzündet. Diese Zuneigung, dass wir haben, um nicht weiter als die Bilder zu sehen, sondern im Geschöpf zu bleiben, es ist auch gefährlich. Schönheit kann auch gefährlich sein, wenn es in der Schönheit bleibt und nicht weiter zu Gott geleitet wird. Und deswegen wollte ich mich an diese zwei Worten von Romano Guardini, reden und liebesgewaltig. Er hat auch hier gesagt, redend und liebesgewaltig. Weil alles, was die Konzilien über die verschiedenen Funktionen vom heiligen Bilder gesagt haben, ist, um zu Frömmigkeit zu bringen. Also Frömmigkeit in diesem richtig, was Frömmigkeit richtig bedeutet. Frömmigkeit bedeutet, Gott als Vater schätzen zu lernen und das zu erleben, dass Gott mein Vater ist, dass Gott mich liebt und dass ich eine echte Freundschaft mit ihm habe. Das ist die Gabe des Heiligen Geistes, der Frömmigkeit. Und dann diese philosophische Analyse von Romano Guardini kommt zu diesem gleichen Schluss, oder die Folge ist die gleiche. Die Schönheit, und statt Schönheit, wir können hier Bild stellen, so heiliges Bild, spricht. Und durch diese Sprache belehrt uns. Indem sie belehrt uns, sie bewegt unser Herz.
Das war Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi. Er hat einen Fortbildungstag gehalten im Noviziat der Legionäre Christi. Es ging um Kunst und Gebet. Das war heute Vortrag Nummer 1. Mein Name ist Gregor Dornis. Einen gesegneten Abend Ihnen allen.